Schön, dass wir uns trotzdem treffen dürfen. Sonntags immer wieder aufs Neue. Grüß euch ganz herzlich. Ich wechsle gerade mal die Folie. So, da fangen wir an. Und möchte euch bitten, dass wir gerade nochmal aufstehen und einfach beten, dass Gott uns einfach ein hörendes Herz auch schenkt. Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort nicht gebunden ist an viele oder wenige, Herr, sondern an, du suchst Menschen, die sich vor dir beugen, die dich anbeten in Wahrheit und Geist, die dich erkennen wollen, die dich in deinem Wort suchen, verstehen wollen, wie du bist, was du denkst, die sich herausfordern lassen, die sagen, was du willst, Herr, nicht uns gibt die Ehre, sondern dir. Und so lass uns eine Gemeinschaft sein, auch heute Morgen, die das wirklich ins Zentrum wieder stellt und rückt. Sie begeistert sind von Jesus, von dem Herrn, den wir haben dürfen, der uns erlöst hat, der uns geliebt hat, Herr, und dass deine Liebe nicht aufhört. So danken wir dir von Herzen, dass du auch umzugehen weißt, auch mit all unseren Schwachheiten und Fehlern und auch, Herr, wo wir vielleicht müde sind, wo wir Ermutigung brauchen. Und wir beten, dass du jedem von uns etwas gibst heute Morgen, was für uns bestimmt ist. Dass wir es mitnehmen in den Alltag, dass es uns prägt, dass wir verändert, ein Stück verändert aus diesem Gottesdienst herausgehen. Amen. Setzen wir uns. Ich möchte uns, wir wollen heute wieder einsteigen, ihr Lieben, in das Markus-Evangelium, wo wir vor Weihnachten unterwegs waren, wo wir die ganze Zeit schon unterwegs sind. Und wir wollen das Leben Jesu studieren. Und wir haben, ich sehe das als ein großes Vorrecht, dass wir jeden Sonntag hier erscheinen dürfen und einfach über Jesus reden dürfen, nachdenken dürfen. Wenn ihr eure eigenen Bibeln habt, dürft ihr gerne mitlesen. Ansonsten lese ich aus der Elberfelder uns den Text aus Markus 12, die Verse 13 bis 17. Text, denke ich, der uns allen bekannt ist, nicht unbekannt, eine Geschichte, die es aber in sich hat. Wie so immer. Und die vielleicht sogar gerade in den Tagen, in der Zeit, in der wir leben, unheimlich explosive Kraft hat. Denn sie beantwortet einiges an Fragen, wenn wir genau hinschauen. Die Frage nach der Steuer, die wir erweitern können, mit Frage nach Corona, Frage nach Impfstoff. Viele Gebiete, einfach unser Verhältnis zum Staat, wird darin angesprochen. Und da merken wir schon, wie explosiv diese Geschichte sein kann. Und vielleicht brauchen wir das einfach. Ich will niemanden damit in irgendeine Ecke drücken, aber dass wir uns einfach das anschauen und mal gucken, ja, was hat denn Jesus eigentlich gelebt? Wie ist denn Jesus mit kontroversen Fragen im Blick auf den Staat umgegangen? Was war denn seine Reaktion? Markus 12, die Verse 13 bis 17. Und sie senden einige der Pharisäer und der Herodianer zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Und sie kommen und sagen zu ihm, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen, sondern lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe. Sie aber brachten ihn, und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sagten zu ihm, des Kaisers. Jesus aber sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie wunderten sich über ihn. Sollen wir dem Staat gehorchen? Wenn ja, bis wohin? Wann und wo ist der Moment, wo wir legitim vielleicht sagen dürften, nein, ab hier nicht mehr? Ich glaube, dass diese Art der Fragen, und ihr wisst das selbst, gerade wenn ihr auch in anderen Gemeinden unterwegs seid, dass diese Art der Fragen in den letzten 2 Jahren unheimlich stark unter Christen wieder neu diskutiert wird. Darf der Staat bestimmen, ob wir im Gottesdienst singen dürfen oder nicht? Darf der Staat uns das aufdrücken, dass wir alle eine Maske im Gottesdienst tragen müssen oder nicht? Darf der Staat einen Eingriff auf unsere Gottesdienste haben? Darf ich die Frage mal umkehren? Dürfte der Staat uns sagen, wenn es kein Corona gäbe, ihr habt eine Maskenpflicht im Gottesdienst? Klingt absurd, ne? Aber angenommen, der Staat würde sowas tun. Was wären unsere Reaktionen? Ihr Lieben, ich habe manchmal den Eindruck, wir haben Christen, die sobald der Staat was sagt, nein. Dann würden sie, wo sie sonst aber immer Maskengegner sind, dann würden sie Masken tragen. Nur weil der Staat sagt, ihr müsst es tragen. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke nicht, dass dieser Text alles unseren Fragen beantworten kann oder will, aber doch eine wesentliche Spur legen kann in unserem Verhältnis zum Staat. Und einfach nur gucken, was tut denn Jesus? Was reflektiert er? Und was sagt er damit? Und ich denke, da kann manches Überraschende für uns erscheinen in dieser Aussage. Wenn wir es vergessen haben sollten, ihr Lieben, diese Geschichte findet statt in Jerusalem. Ja? Zeitlich, auch wenn das für uns jetzt viele Wochen schon her ist, aber zeitlich ist das gerade ein paar Tage her, 2 Tage vielleicht, wo Jesus nach Jerusalem gekommen ist, auf einem Esel nach Jerusalem und dann in den Tempel geht und einen Riesenwirbel verursacht hat und daraus unheimlich viel Widerstand erwächst. Was schließlich zur Kreuzigung führt, in der gleichen Woche. So, und in dieser Woche sind wir unterwegs. Alles, was wir jetzt lesen, was dort zur Konfrontation mit Jesus und den jüdischen Führern führt, ist alles in dieser Zeit. Und auch diese Geschichte. Ja? Das Erste, was kam, nachdem Jesus einmal im Tempel richtig aufgeräumt und gesagt hat, mein Haus soll ein Bethaus sein, war welche kontroverse Frage von den geistlichen Leitern? Ich muss euch ein bisschen herausfordern, mal gucken, ob noch irgendwas hängen geblieben ist. Was war die erste kontroverse Frage? In welcher Vollmacht tust du das? Darfst du das tun? Darfst du so durch den Tempel fegen und hier alles umschmeißen? Das war eine Frage der Autorität. Und das ist letztlich irgendwo die ganze Zeit die Frage hier. Darf Jesus sich diese Autorität aneignen, die er hier sich nimmt? So, und auch diese Frage hier ist im Grunde genommen eine Frage der Autorität. Nur jetzt ist nicht mehr die Frage der Autorität im Tempel, sondern jetzt wird es eine politische Frage. Weil die Frage im Tempel, die hat Jesus geklärt. Aber jetzt ist die Frage, ja, was ist denn mit unserem Verhältnis zum Staat? Was ist denn mit dieser Autorität? Merkt ihr, es bleibt in diesem Kontext, Frage der Autorität. Und so prangert man im Prinzip im ganzen Markus 12, eine Geschichte nach der anderen, weil man kann das nicht auf sich sitzen lassen, was Jesus dort gemacht hat. Und so prangert man Jesus immer wieder an und man versucht, irgendwo etwas zu kriegen an ihm, wo er am Ende fällt, wo er versagt. Und ich denke, wir können aus diesen Herausforderungen, wie Jesus mit diesen Konfrontationen umgeht und auch unseren richtigen Umgang zum Staat, doch einiges lernen. Aber die Frage steht und bleibt, ihr Lieben, welche Pflichten haben wir gegenüber dem Staat? Welche Pflichten haben wir gegenüber dem Staat? Ich habe es genannt, Jesus und sein Umgang mit staatlichen Pflichten. Ihr Lieben, die Frage, was für ein Verhältnis sollen wir zum Staat haben, ist relativ einfach zu beantworten, wenn man in einem demokratischen System lebt. Wenn man einen Staat hat, der zumindest einigermaßen Gesetze und Politik, eine Politik verfolgt, die so einigermaßen in die eigene Richtung geht, nicht wahr? Wo man merkt, es dient mir. Aber was ist, wenn man in einem totalitären System lebt? Wenn einem von oben nach unten alles nur diktiert wird zum Wohl des Staates. Und ihr Lieben, die Staatsform, um die es hier geht, war keine Demokratie. Wow! Sollen wir der Regierung gehorchen? Und Steuern zahlen? Insbesondere, wenn wir ihre Legitimität im Grunde genommen nicht wirklich anerkennen und ihre Politik eigentlich verachten und ihrer Unterdrückung ausgesetzt sind, sollen wir dann Steuern zahlen? Sollen wir auf so einen Staat hören? Füttern wir dann nicht das Ungeheuer, das uns droht aufzufressen? Merkt ihr, was für eine explosive Kraft das hat, diese Geschichte? Was lernen wir über Jesus inmitten kontroverser Diskussionen und über seine Forderungen im Umgang mit dem Staat? Ich denke, fangen wir einfach mal von vorne an, Vers 13. Jesus ist gefährlich. Jesus wird als gefährlich empfunden. Interessant ist, dass wir hier auf einmal zwei Gruppen haben, die zu Jesus kommen. Pharisäer und Herodianer. Und das sind normalerweise zwei Gruppen, die können sich eigentlich überhaupt nicht ab. Die sind sich im Grunde genommen Spinnefeind. Aber hier treten sie auf einmal gemeinsam auf. Kennt ihr den Ausspruch, nicht wahr? Nichts verbindet mehr als ein gemeinsamer Feind, nicht? Und hier merkt man das schon, wie Jesus zum Feind geworden ist. Frankfurt Moore, Zitat von ihm, das stärkste Band der Freundschaft, sagt er, ist ein gemeinsamer Feind. Ist enorm, was Menschen an Widerstand überwinden können, wenn sie nur einen gemeinsamen Feind finden. Und das alles auf diese Person oder auf diese Partei oder auf diese Sache abladen können, was dann auf einmal möglich ist. Und so auch hier. Was man bis dahin nicht für möglich gehalten hätte, welche Einheiten sich bilden können. Die Herodianer, wie der Name schon sagt, waren Menschen gewesen, die die Familie des Herodes, des Königs Herodes unterstützt haben. Es war eine politische Partei. Und die waren dankbar für die Römer im Land, weil die Römer haben die Herodianer diese besondere Position gegeben. Und jemand aus ihrem eigenen Volk, die Herodianer waren Edomiter, waren keine Hebräer. Jemand aus ihrem eigenen Volk an die Spitze von Judäa setzen, unter römischer Herrschaft. Von daher, hier haben wir eine Partei, die will, dass Steuern gezahlt werden und dass man mit den Römern harmoniert. Auf der anderen Seite sind die Pharisäer. Die sagen, der Clan der Herodianer sind Thronräuber, weil auf dem Thron der Hebräer gehört nur jemand aus der Linie Davids und kein Edomiter. Und aus diesem Grund lehnten die Pharisäer auch die Kopfsteuer ab, die die Römer in Judäa eingeführt haben. Und sie ärgerten sich über die Anwesenheit von Rom. Und trotz dieser starken Meinungsverschiedenheit, sie finden eine Einheit. Und ihr Lieben, Jesus polarisiert. Und vielleicht können wir auch einmal festhalten, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass auch seine Nachfolger in irgendeiner Art und Weise in dieser Welt polarisierend sind und sein dürfen. Jesus ist bedrohlich und das sehen wir manchmal auch nicht gerne, nicht wahr? Weil wir wollen, wenn es um Jesus geht, dann haben viele den Eindruck, dann muss es harmonisch sein, dann muss es irgendwie in eine Schwingung kommen, wo alle mitgehen können. Es gibt keine Möglichkeit, Jesus gegenüber einfach nur neutral zu sein. Es gibt auch einen Moment, wo es gefährlich wird. Und wo auch eine Regierung, hier die geistlichen Führer Israels, das als gefährlich erleben, Jesus als gefährlich erleben. Und ein Stück weit erleben, wir müssen das auch für uns so akzeptieren, dass wir ein Stück als Gefahr empfunden werden, auch gegenüber einer Regierung. Und nicht wundern, dass eine Regierung, auch wenn wir in einem demokratischen Staat leben, dennoch uns immer wieder in irgendeiner Form attackieren wird, wenn es um unsere Werte und unser Verständnis und unsere Loyalität gegenüber dem Wort Gottes geht. Jesus ist gefährlich. Und bis zu einem gewissen Grad dürfen wir das auch und sollen es auch sein. Was können wir von Jesus lernen in dieser kontroversen Diskussion im Umgang mit dem Staat? Wir dürfen auch eine gewisse Gefahr ausstrahlen. Aber wir sollen uns auch nicht beirren lassen. Die Verse 14 bis 15, da geht es um Schmeichelei. Die konkurrierenden Parteien treten hier schmeichelnd gegenüber Jesus auf, aber Jesus behält einen klaren Kopf. Ja, und sie werden schmeichelnd, weil sie wollen, dass Jesus seinen Defense-Mechanismus, seinen Verteidigungsmechanismus, dass er den fallen lässt. Dass er einfach mal redet, was er denkt. Und ihn damit in die Irre führen. Und letztlich zu einem Konflikt entweder mit Rom oder mit dem jüdischen Volk. Das kann auch etwas sein, was wir heute oft bei Politikern empfinden. Dass sie mehr mit schmeichelnden Worten unterwegs sind. Aber ich habe mehr den Eindruck, dass politische Führer heute selbst nicht mehr wissen, wo es hingeht und mehr verwirrt sind. Aber hier versuchen sie, Jesus bewusst in die Irre zu führen durch Schmeichelei und durch eine knifflige Frage, die man im Grunde nicht beantworten kann. Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemanden kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen, sondern lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Das sollte allen Argwohn von Jesus fallen lassen. Und die Frage ist so einfach, ist eine faszinierend, ist so einfach und so direkt, dass es eigentlich nur möglich ist, zwei Antworten zu geben, entweder ja oder nein. Und dadurch, dass sie ihn so einschmeicheln und ihm schon sagen, Herr, wir kommen mit guten Absichten, wir wissen, dass du aufrichtig bist, zwingt Jesus, du musst die Frage beantworten. Das heißt, Jesus hat keine Möglichkeit, auszuweichen. Er kann nicht sagen, ich will nicht, aber er kann auch nicht sagen, ja, und er kann auch nicht sagen, nein. Ist ihm alles genommen. Das ist spannend. Wenn wir nicht wüssten, wie es ausgeht, wäre jetzt unglaublich spannend. Wir würden hier sehen, wie löst Jesus dieses Dilemma? Würde er sagen, zahlt keine Steuern? Ja, was wird passieren? Was würde das denn heißen? Das heißt, wir gehen zu den Römern und sagen, was du gerade gesagt hast. Wow, dann wollen wir mal gucken, wie das ausgeht. Das Tolle ist, dann bist du nicht mehr nur unser Feind, sondern dann bist du auch der Feind von Rom. Und dann brauchen wir nur den, die Arbeit übergeben mit dir. Das ist ja der Hintergedanke. Sagt er aber, zahlt Steuern. Was dann? Dann hat er Konflikt mit vielen Menschen in seinem eigenen Volk, die nämlich echte Corona-Gegner waren. Echte Steuergegner, die gesagt haben, die Römer gehören nicht in unser Land. Die haben kein Recht, hier zu sein. Und das würde Jesus seinen guten Ruf kosten. Was jetzt tun? Jesus lässt sich nicht beirren. Das Erste, und auch hier, ihr Lieben, mit einem Satz, mit einem Teil, sagt er erstmal, das ist Heuchelei. Ich weiß, worauf ihr es abspielt. Aber dabei belässt es. Aber es ist mal wichtig, dass man das benennt, dass man sagt, das ist nicht ehrlich, was ihr gerade hier versucht. Ihr seid nicht wirklich an einer Lösung interessiert, diesen Konflikt zu lösen. Ich glaube, auch hier können wir von Jesus lernen. Wir dürfen auch beurteilen, wie kommen und wie treten Menschen an uns heran. Ist das aufrichtig? Ist das ehrlich? Sind da Schmeicheleien im Spiel? Und dann sollten Worte und Reaktionen oft sehr wenig von uns werden. Ich denke, man darf auch den Kontakt zu Menschen einschränken. Aber ich glaube, eins ist wichtig, wir müssen einen klaren Kopf bewahren. Gerade wenn es um sehr schwere Fragen geht. Und aufpassen, wie viel wir reden. Oft verquatschen wir uns zu schnell. Ich glaube, auch diese Art von Weg anzuwenden, unter Geschwistern sollten wir diese Art von Weg gar nicht anwenden. Wo wir Menschen eine Sackgasse führen und im Prinzip sagen und so mit ihnen reden, du bist mir eine Antwort schuldig und entweder nur ja oder nein. Ihr Lieben, es gibt hunderte von Meinungen da draußen, nicht wahr? Und ich glaube, wir haben das gemerkt. In den letzten Jahren, hunderte von Meinungen, die dort sind, wo Menschen die verschiedensten Dinge da draußen an den Mann bringen wollen, lehren wollen, weitergeben wollen, sich Gehör verschaffen wollen. Müssen wir uns mit all dem auseinandersetzen? Versuchen wir uns weniger beirren zu lassen oder alles gleich kommentieren zu wollen. Was lernen wir aus Jesus oder von Jesus? Jesus ist gefährlich und eine gewisse Gefahr darf auch von uns ausgehen. Jesus lässt sich nicht beirren. Und der eigentliche Kern, ihr Lieben, Jesus klärt die Prioritäten. Kommen wir zu dem eigentlichen Kern ab Vers 15, 15b. Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe. Sie aber sprachen, brachten ihn und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Also, wie klärt Jesus diese komplexe Frage nach der Steuer? Sollen wir sie zahlen oder nicht? Sollen wir gehorchen, dem Staat gehorchen? Wie weit? Sollen wir Masken tragen? Darf der Staat das sagen? Dürfen wir Menschen zu Tests zwingen, impfen zu lassen? Ich beantworte das nicht einfach alles pauschal mit Ja. Ich denke, wir müssen differenziert das beurteilen. Aber es geht hier um diese Fragen, wie gehen wir mit dem um, was der Staat vorgibt. Und ihr Lieben, hier ist einer, denke ich, der ganz schwierigen Punkte für uns. Die Frage nach der Steuer in den Tagen Jesu war noch kontroverser behandelt worden, wie die Frage nach Corona heute. Die ist noch kontroverser behandelt worden. Und hier haben wir es mit einem totalitären System zu tun. Und wie antwortet Jesus? Das ist eine gewaltige Herausforderung, ich weiß das. Aber deswegen ist mal gut, in die Geschichte reinzugehen. Was tut denn Jesus? Wisst ihr, Bibellehrer haben erkannt, wie gewaltig das ist, was Jesus hier aufstellt. Kent Hughes zum Beispiel sagt, die Aussage unseres Herrn war nicht nur in dem Moment verblüffend, in dem er sie geäußert hatte, sondern gilt auch heute noch allgemein als die einflussreichste politische Aussage, die jemals in der Weltgeschichte gemacht wurde. So richtungsweisend ist das, was hier gesagt wird. Mit einem einfachen Leitsatz rückt Jesus alles in die richtige Perspektive. Mit einem einfachen Leitsatz. Er wies Cäsar in seine Schranken und er weist Gott den Platz zu, der ihm gebührt. Und die Menschen konnten nur noch, weil damit hat keiner gerecht, staunend da sitzen oder da stehen und hatten nichts mehr zu sagen. Was ist denn hier im Einzelnen wirklich passiert? Was ist hier passiert? Ihr Lieben, das war wahrscheinlich der Denar zur Zeit Jesu. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, den man gebracht hat und den, nach dem Jesus gefragt hat. Der Liebe, eine Münze in der antiken Zeit war ein Machtsymbol. Auch hier wäre die Frage der Macht, kommt zum Vorschein. Bild und Aufschrift sprechen eine klare Sprache. Wer hier in diesem Gebiet das Sagen hat. Wenn du also in diesem Gebiet gelebt hast oder du kamst als Besucher aus irgendeinem anderen Gebiet, sobald du ein Geldstück in die Hand nimmst aus diesem Gebiet, weißt du, wer ist Herr hier. Das war die Botschaft. Es war ein Machtsymbol. Das war eine wesentliche Funktion einer Münze in der Antike. Und Jesus fragt nach so einer Münze. Er fragt nach so einer Münze. Wer darf bestimmen in diesem Gebiet? Auf der Vorderseite gab es dann das Bild von Kaiser Tiberius, der zu dieser Zeit in Rom regiert hat. Auf der Rückseite war es wohl das Abbild seiner Mutter Livia. Und in Latein steht dann auf dieser Münze, das hört euch mal an, auf Latein steht auf dieser Münze Kaiser Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus, oberster Priester. Nach dieser Münze fragt Jesus. War nicht meine Idee? Ihr Lieben, Jesus akzeptiert mit keinem Wort, mit keiner Silbe den falschen Anspruch des Kaisers nach Göttlichkeit. Darauf geht er auch gar nicht ein. Aber er sagt auch nicht, fass diese Münze bloß nicht an. Ja? Trag die bloß nicht in eurer Tasche. Weil das ist purer Götzendienst. In so einem System standen sie. Jesus drückt hier keine Verachtung vor dieser Münze oder vor dem Kaiser aus. Er bestätigt die Forderung des Staates nach Steuern. Und ich glaube, ihr Lieben, da bringen wir manches heute durcheinander. Egal wie antigöttlich ein Staat auch sein mag, Jesus entbindet seine Nachfolger, die zu Gottes Reich gehören, nicht von der Pflicht, auf den Staat zu hören. Soweit es geht. Natürlich, immer soweit es geht. Das ist kein Freibrief für den Staat. Aber es ist enorm, wie weit Jesus hier die Perspektive öffnet, nicht wahr? Jesus ruft hier nicht zu einer Rebellion gegen den Staat auf. Ich denke, das würden viele von uns erwarten. So kontrovers, wie der Staat hier erscheint. Weil Jesus letztlich weiß, zum jetzigen Zeitpunkt können wir das nicht trennen, als Bürger des Reiches Gottes auch in dem römischen Reich zu leben, einem Staatsreich zu leben. Das ist nicht möglich. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es Christen gibt, die sowas heute glauben. Dass wir Staat und Kirche so vollkommen trennen können, sodass wir letztlich als Christen verpflichtet werden, eine eigene Regierungsform zu bilden, damit der Staat gar nichts mehr über uns zu bestimmen hat. Sowas wie eine Art Parallelgesellschaft. Wir haben im Ältestenkreis auch darüber gesprochen gehabt. Faszinierend, was Christen heute meinen. Das geht nicht. Und das hat Jesus überhaupt nicht hiermit gesagt. Ich kann das nicht sehen. Das ist nie ein Ruf von Christus an uns Christen gewesen. Nie. Ja, eine Regierung mag falsche Entscheidungen treffen und auch zunehmend einen antichristlichen Kurs fahren. Biblische Werte werden verworfen und dennoch bleiben wir in einer gewissen Schuldigkeit gegenüber den Forderungen der Regierung, denen wir uns nicht einfach entziehen können. Wir können und dürfen uns nicht völlig autonom und unabhängig sehen. Das tat Jesus nicht, wir sollten das auch nicht tun. Aber ich glaube, wir müssen auch unterscheiden. Jesus macht hier sehr wohl einen feinen Unterschied. Sehr wohl einen feinen Unterschied. Er sagt ja zu dem Bild der Münze, weil die Münze sagt, ich gehöre Tiberius. Aber Jesus sagt nein zur Aufschrift, die sagt, verehre und bete Tiberius an. Diese Aussage macht Christus klar. Die letzte Priorität, die letzte Loyalität, die wirkliche, eigentliche Loyalität, wofür ihr lebt, wem ihr dient, muss euer Gott sein. Und das macht er mit der letzten Aussage, mit der zweiten Aussage dann klar. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Gebt Gott, was Gott gehört. Und ich finde das faszinierend. Ihr Lieben, diese Frage nach der Steuer ist so explosiv. Viele Leute haben über nichts anderes geredet, so wie in unseren Tagen. Man redet über nichts anderes wie Corona. Aber Jesus behandelt das nur mit einem einzigen Satz und stellt es in die richtige Position. Und er geht nicht weiter darauf ein, er schreibt keine Abhandlung oder gibt noch viel mehr Erklärung. Nein, das reicht. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Schluss. Aber jetzt, was viel wichtiger ist, gebt Gott, was Gottes ist. Und mit einem Mal wird die ganze Perspektive verändert. Jesus ändert den Fokus, wie so oft. Er ändert einfach den Fokus der Diskussion. In diesem entscheidenden Moment lehrt Jesus den Weg zu Gott. Wir sind aufgerufen, Gott die ultimative Treue zu halten. Während wir in der Welt leben und dem Staat unsere Pflichten erfüllen. Die Münze, sagt Jesus, deswegen fragt er nach der Münze, die Münze trug das Bild von Tiberius. Aber mit der letzten Frage oder mit der letzten Aussage fragt Jesus, welches Bild tragt ihr? Die Frage nach der Steuer ist wichtig, aber nicht so wichtig wie die Frage nach, welches Bild trägst du? Das ist die entscheidende Frage. Wessen Bild ist auf uns geprägt? Wessen Name steht in unserem Herzen geschrieben? Und damit ist die Anspielung darauf, dass Jesus sagt, ihr seid nach dem Bild Gottes geschaffen. Die Münze gehört Tiberius, weil Tiberius hat sie anfertigen lassen und sein Kopf ist da drauf. Aber ihr seid von Gott erschaffen. Ihr tragt das Abbild Gottes. Das Ebenbild Gottes. Ihr Lieben, wir sind sowas wie die Münze Gottes. Wir sind sowas wie die Münze Gottes. Dem Kaiser gehört die Drachme und damit die Steuer. Die Frage ist wichtig, aber nicht so wichtig wie die Frage, gehört mein Herz? Meine Anbetung wirklich Gott. Und hier müssen wir aufpassen, wo wir unsere Zeit und unsere Energie und unsere Kraft drin investieren. So wichtig die Fragen auch sind, die wir kontrovers diskutieren, sie dürfen nicht überhand nehmen. Zweitens, Zwei abschließende kurze Lektionen. Lass den Gehorsam gegenüber den Staat nicht konkurrieren in deinem Gehorsam gegenüber Gott. Lass den nicht konkurrieren. Sollte es an den Punkt kommen, wo der Staat gegen unsere Loyalität zu Gott angeht, dann macht Jesus in dieser Geschichte klar, eure letzte Loyalität gehört Gott. Aber Jesus macht auch klar, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu schnell sagen, das, was der Staat tut, steht in Konkurrenz zu Gott. Und das sagt Jesus gegenüber einem Staat, der totalitär war. Und benutzt eine Münze, die eigentlich Götzendienst propagierte. Auch da müssen wir aufpassen, wie schnell wir das in Konkurrenz zueinander setzen. Und ich denke, da können wir lernen, unglaublich lernen aus dieser Geschichte. Und ihr Lieben, wir können in diesem Fall bei dieser heiklen Frage um die Steuer oder Corona nicht immer sagen, nur das eine oder nur das andere. So redet Jesus hier nicht. Aber was immer wir tun, in unserem Verhältnis zur Regierung, am Ende müssen wir Gott geben, was ihm gehört. Und das Letzte, ihr Lieben, ich denke, was wirklich die Anwendung, die höchste Anwendung hieraus ist aus dieser Geschichte, bete Gott an. Das ist unsere Berufung. Das fragt Jesus. Ob wir dem Staat folgen oder nicht, ist wichtig, aber viel wichtiger ist es, ob uns wirklich klar ist, wem wir ehren, wem wir dienen. Und Anbetung soll uns beschäftigen bei allem, was wir tun. Selbst wenn wir mit dem Staat umgehen, selbst dann soll uns Anbetung beschäftigen. Ob wir Steuern zahlen, ob wir Fragen über Corona versuchen zu klären, ob wir Masken tragen müssen, ob wir uns impfen lassen müssen. Unsere oberste Priorität soll und muss sein, Gott zu ehren und ihn zu lieben. Anzubeten. Und ich glaube, oft würden wir das mehr tun, würde es wahrscheinlich manche Kontroverse, die wir führen, weniger geben. Wie können wir heute Gott ehren innerhalb des staatlichen Systems, in dem wir leben und zeigen, dass wir Gottes Bild in uns tragen? Wie können wir das tun? Und zeigen, dass sein Name auf unseren Herzen geschrieben steht? Wie können wir das in dem Staat tun, in dem wir leben, so wie Jesus das hier vorgibt oder als Beispiel gibt? Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, Gott mehr zu danken für den Staat, in dem wir leben dürfen. Für die staatlichen Einrichtungen zu danken. Wir sind so viel unterwegs, gegen den Staat zu meckern und zu jammern und herauszupicken, ja, er macht viel falsch. Aber ihr Lieben, wir haben so viele soziale Absicherungen. Wir wissen, dass unsere Steuergelder, anders wahrscheinlich wie damals in Rom, wir wissen, dass unsere Steuer sehr wohl für viele Dinge sehr sinnvoll genutzt werden, oder nicht? Wir wissen das, um Bedürftigen damit zu helfen. Hilfsprogramme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, Krankenkassen, die Arbeitsausfälle übernehmen. Unglaublich, was für Vorrechte wir haben. Und was dieser demokratische Staat uns ermöglicht. Und wir sollten das nicht als selbstverständlich nehmen. Und ich denke, vielleicht dürfen wir auch einfach mal sagen, ich bin dankbar, dass ich diesen Staat unterstützen darf. Dass ich Steuern zahlen darf. Für diesen Staat was geben darf. Weil ich damit zeigen will, dass ich Gott ehre und ihm liebe und ihm meine Loyalität gehört. Amen.